Ich bete noch mit uns. Vater, danke, dass wir unser Herzen dir öffnen dürfen. Du bist der wunderbare Hirt, dem wir uns anvertrauen können mit unserem ganzen Leben. Du führst uns und ich bitte, dass du für deine Führung uns heute unsere Augen öffnest. Öffne unser Herzen auch für dein Wort jetzt. Amen. Ja, Lieben, an diesem Tag, bei diesem Wetter an Sommer zu denken, ist vielleicht etwas schwierig, aber auf der anderen Seite auch nicht. Meine Frau und ich, wir haben vor Jahren mal einen Urlaub in Dänemark gemacht, einen Sommerurlaub. Und diesen Sommer zu nennen, war wirklich schwierig. Das sah ungefähr draußen aus, so wie jetzt. Der Wind peitschte den Regen und die Wolken über das Land. Und an Strand und Sonnenbaden und sowas war überhaupt nicht zu denken. Und wir trafen dort in Dänemark dann eine Familie, eine christliche Familie. Das war im Prinzip ganz nett. Und die Mutter und Ehefrau dieser Familie, die stand dann morgens am Fenster von einem Sommerhaus und da rannen so die dicken Tropfen runter und sie strahlte über das ganze Sicht und sagte, wir danken auch dem Herrn für den Regen. Und die beiden Töchter verdrehten die Augen und der Mann war so klug, nichts zu sagen. Ich finde, es gibt Situationen, so ging es mir jedenfalls da, wo man einfach nicht danken kann. Und das hat auch nichts mit Perspektive zu tun, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Manchmal ist, wie in so einem Sommer, das Glas eben wirklich leer und ich kann dann beim besten Willen auch nicht dankbar sein. Und dann darf man auch mal wirklich frustriert sein über das, was man da so gerade erlebt und muss nicht dankbar sein. Es gibt ganz wenig Berichte im Neuen Testament, wo Jesus wirklich frustriert ist. Also wo er richtig ärgerlich und fast auch sauer ist. Aber eine Geschichte gibt es, mit der möchte ich heute so in die Predigt einführen. Die Geschichte gipfelt in den Satz von Jesus, wo er seine Frustration so wirklich rauslässt, wo er sagt, wo sind die Neun? Wo sind die Neun? Und die Bibelstunde und Sonntagsschule mitgemacht haben, kennen die Geschichte natürlich. Ich werde sie jetzt aber vorsichtshalber mal lesen. Sie steht in Lukas 17. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben im einigen Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die 9? Haben sich keine gefunden, die umgekehrt wären, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden hier? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Sind nicht 10 rein geworden, wo aber sind die 9? Haben sich keine gefunden, die umgekehrt wären, um Gott die Ehre zu geben? Bevor ich auf die Enttäuschung Jesu eingehe, vielleicht ein paar Informationen zum Aussatz. Aussatz, dieser Begriff im griechischen Lepra, ist ein Sammelbegriff für diverse Hauterkrankungen, aber nicht für die Lepra, die wir so kennen. Trotzdem wurde Aussatz in Israel sehr gefürchtet, denn wenn Menschen an ihrer Haut Veränderungen feststellten, dann mussten sie per Gesetz, so war das im 3. Mose aufgeschrieben, mussten sie per Gesetz sich den Priestern zeigen, die hatten so ärztliche Funktion, quasi so eine Art Gesundheitsamt, so meldepflichtig, ne, sagt man, meldepflichtige Krankheiten. Und die Priester entschieden dann, ob das Aussatz war oder nicht. Und wenn dann bei jemandem diagnostiziert wurde, dass er Aussatz hatte, dann musste er alles verlassen. Familie, Haus, Dorf, Beruf, einfach alles. Und er durfte nichts mehr berühren, was andere Gesunde möglicherweise auch berührten. Er wurde dann für unrein erklärt, so ist der biblische Begriff. Und dann kamen die Leute in, heute würden wir sagen, in Quarantäne. Und das wird in 3. Mose so beschrieben. Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen, unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, also die Aussatzstelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Ich frage mich gerade, wie die Frauen das gemacht haben mit dem Bart verhüllen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also, die Leute mussten außerhalb leben und zerrissene Kleider tragen und sie mussten vor allen Dingen rufen, unrein, unrein. Und von daher kommt es so, auch in unserem Text, dass die Aussätzigen von ferne stehen blieben und Jesus ansprachen. Wir kennen heute noch den Ausdruck, wir wurden behandelt wie Aussätzige und das ist ja kein schöner Zustand. Oft schlossen sich die Kranken dann zusammen zu so einer Art Kolonien und sie waren darauf angewiesen, dass Angehörige ihnen also an einem bestimmten Platz dann Lebensmittel hinstellten. So wurden sie dann versorgt. Im 3. Mose wird auch beschrieben, dass wenn jemand wieder gesund wurde, wenn der Aussatz also verschwand, konnte er in die Gesellschaft zurückkehren. Auch dann musste er wieder zum Priester gehen, sich zeigen, ob alles in Ordnung war, dann ein paar Opfer bringen und dann durfte er wieder in die Gesellschaft zurück. Das also kurz zum Aussatz. Wo sind die Neuen aber? Diese Frage von Jesus ist ja doch schon berechtigt, wenn man bedenkt, was für eine Prozedur die Leute durchlaufen mussten, wenn sie wieder gesund waren. So kann diesen 10 nicht verborgen geblieben sein, dass sie gesund geworden waren. Und sie werden auch eine Beziehung hergestellt haben zwischen dem Wort Jesu und dem, was ihnen widerfuhr, ihrer Heilung. Wo sind also die Neuen? Selbst wenn Menschen gravierend gute Sachen durch Gott erleben, zeigt diese Frage, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Menschen dann auch dankbar sind. Oder wenn sie dankbar sind, es nicht ausdrücken. Wo sind also die Neuen? Lukas erzählt es uns nicht. Ich vermute mal, dass sie einen riesigen Nachholbedarf hatten. Sie sind nach Hause gerannt, haben ihre Lieben wieder umarmt, zurück in den Alltag, ins Leben. Die wollten einfach wieder dazugehören. Und vergessen darüber, Jesus zu danken. Dabei verpassen sie aber, sich selber etwas Gutes zu tun. Anfang der 2000er Jahre haben Psychologen angefangen, über Dankbarkeit zu forschen. Normalerweise forschen Mediziner und Psychologen ja über Krankheit. Also warum wird jemand krank, warum wird jemand nicht gesund, was können wir tun? Aber manchmal forschen Leute auch darüber, warum Menschen gesünder sind als andere, zufriedener und glücklicher. Also man erforscht Gründe, warum es Leuten besser geht als andere. Und da hat jemand mehr oder weniger durch Zufall angefangen, auch über Dankbarkeit zu forschen. Und er hat Folgendes Erstaunliches festgestellt. Also man hat den Leuten Dankbarkeitsübungen machen lassen, zu denen werde ich nachher noch etwas sagen. Und wenn die Leute das konsequent gemacht haben, dann konnten Leute mit Bluthochdruck ihren Blutdruck um 25% senken. Das heißt also, wenn jemand Blutdruck hat, der könnte ihn über Dankbarkeitsübungen um 25% senken, ohne Medikamente. Das ist doch schon mal was. Oder Leute, die Herzerkrankungen hatten und einen bestimmten Grad hatten, also noch nicht besonders gravierend, wenn die diese Dankbarkeitsübungen machten, dann konnten sie ihren Gesundheitsgrad der Herzerkrankung um eine Stufe verbessern, auch ohne Medikamente. Weitere Ergebnisse, die uns möglicherweise nicht überraschen. Dankbare Menschen sind weniger depressiv, leiden weniger unter Stress, haben mehr positive Möglichkeiten, mit Lebenskrisen umzugehen. Was ich sehr interessant finde, dankbare Menschen bitten auch andere Menschen öfter mal um Hilfe. Sie schlafen besser und, finde ich auch gut, sie spenden lieber großzügig Geld als andere. Ilona, wir werden am Ende des Jahres sehen, wie dankbar die Gemeinde ist. Ah ja, genau, da sage ich ja nachher noch was zu. Gut, vielleicht erinnert sich der eine oder andere jetzt heute noch daran, seine Dankbarkeit auszudrücken, damit die Ilona guten Haushalt vorlegen kann. Dankbarkeit ist ein sehr effektives Gegenmittel gegen negative Gefühle wie Ärger, Neid, Feindseligkeit, Groll und Sorgen. Kennen wir aus Galater, die Werke des Fleisches aber sind. Also Dankbarkeit ist also eine wirklich gute Sache. Wer will, kann das also wissen, regelmäßige Dankbarkeitsübungen tun mir selber sehr gut. Aber, das wissen wir alle, vom Wissen zum Handeln ist es oft ein sehr, sehr weiter Weg. Zu wissen, was eigentlich gut für mich ist, heißt noch lange nicht, dass ich es dann auch tatsächlich tue. Erst wenn Dankbarkeit zu einer Gewohnheit wird, werde ich diese positiven Folgen dann auch selber erleben. Unser Leben besteht zu 30-50% aus Gewohnheiten in unserem täglichen Handeln. Aber zu wissen, dass ich schlechte Gewohnheiten habe, nützt leider gar nichts. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten. Eine Gewohnheit, sagte jemand mal, ist wie eine kleine Sucht. Also jede Gewohnheit, ob positiv oder negativ. Und wenn sich ein Verhalten erstmal eingeschliffen hat, ist es sehr schwer, es zu ändern. Selbst wenn wir uns es fest vornehmen, wie oft ja zu Silvester. Die Frage ist also, wie kann ich mir Dankbarkeit angewöhnen? Dazu komme ich aber später. Nochmal zurück zum Text und zu Jesus. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die 9? Haben sich keine gefunden, die umgekehrt wären, um Gott die Ehre zu geben? Für Jesus sind also die positiven Auswirkungen von Dankbarkeit hier überhaupt nicht das Thema. Sondern er sagt, 9 Menschen haben sich nicht finden lassen, umzukehren. Dieser Satz klingt sowohl im Deutschen als auch im Griechischen irgendwie ein bisschen ungewöhnlich und kompliziert. Hätte Jesus das nicht auch einfacher sagen können. Aber Jesus greift hier ganz bewusst ein Wort auf, was in den Gleichnissen vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn eine ganz, ganz große Rolle spielt. Schaf, Münze und Sohn werden intensiv vermisst, sie werden intensiv herbeigesehnt. Und dann heißt es immer, und sie wurden gefunden. Und dann war Freude im Himmel, weil Jesus überträgt das dann über jeden Menschen, der gefunden wird und zu Gott umkehrt. Und hier lassen sich 9 Menschen unerklärlicherweise nicht finden, obwohl sie so reich beschenkt worden sind von Gott. Der verlorene Sohn wird wiedergefunden, obwohl er bei den Schweinen hängt und erstmal gar nichts Gutes erlebt, sondern erinnert sich einfach an das Gute. Aber hier sind 9 Menschen, die lassen sich aus Jesu Sicht unerklärlicherweise nicht finden. Sie finden nicht dazu, umzukehren und Gott die Ehre zu geben. Und das ruft bei Jesus einen ganz tiefen Schmerz hervor. Es ist für ihn schmerzlich zu sehen, dass Menschen sich nicht finden lassen, um zu Gott umzukehren und ihm die Ehre zu geben. Wir spüren hier also, dass Dankbarkeit aus der Sicht Jesu, Dankbarkeit Gott gegenüber, viel mehr ist als so eine anerzogene Höflichkeit. Sag mal schön Danke, mein Kind. Es ist also viel mehr. Sondern diese Dankbarkeit, die dieser eine bringt, gewährt einen tiefen Einblick in das, was in seinem Herzen sich wirklich abspielt. Dankbarkeit gegenüber Gott, so wie dieser eine es hier zeigt, zeigt, dass er von Gott wirklich ergriffen ist. Und Jesus sagt zu ihm dann auch noch, dein Glaube hat dich gerettet. Irgendwie denkt man, was hat das miteinander zu tun? So ein bisschen Dankbarkeit und Rettung. Warum zieht Jesus da eine Verbindung? Für Jesus gehört das zusammen, weil er sieht, dass jemand, der Gott so die Ehre bringt, wie dieser Samaritaner es tut, das begriffen hat, dass sein Leben ein Geschenk ist. Er merkt das in dieser Heilung ganz besonders, aber er spürt eben, dass sein Leben in Gottes Hand geborgen wird, geborgen ist, dass es ein Geschenk Gottes ist. Und deshalb antwortet er auf diesen Anspruch Gottes auf sein Leben mit Dankbarkeit. Er gibt Gott die Ehre. Er ist von Gott wirklich gefunden worden mit seiner ganzen Existenz und kehrt um und gibt Gott deswegen die Ehre. Und deswegen sagt Jesus, dieser Mann ist gerettet. Das heißt, Dankbarkeit ist eine Antwort darauf, dass Jesus, dass Gott mich ergriffen hat, dass Gott mich gepackt hat, dass Gott mein Leben in seiner Hand hält. Und wenn ich das begreife, wie dieser Mann hier durch seine Heilung, dann ist Dankbarkeit die einzig angemessene Antwort. Einer von ihnen kam zurück, beschreibt Lukas, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Und dann heißt es so ein bisschen, dieser Mann war ein Samaritaner. Die Samaritaner galten nicht wirklich als Juden, nicht als wirkliche Israeliten, sondern sie waren in den Augen der Juden so eine Art Mischbevölkerung und gehörten nicht zum Volk Gottes dazu. Und vielleicht ist ihm deswegen so bewusst, dass er von Gott so reich beschenkt ist. Er merkt, eigentlich gehöre ich nicht dazu. Und selbst Jesus sagt über ihn, er ist ein Fremdstämmiger, ein Ausländer. Es kam kein anderer als dieser Fremdstämmiger und kehrte um und dankte. Ich komme nochmal zum positiven Auswirkungen von Dankbarkeit zurück. Es gibt ja Menschen, denen fällt das von Natur aus leicht. Denen ist das so ein Stück Natur, sich zu bedanken. Da müssen die sich nichts vertun. Und die meinen es auch wirklich ernst damit. Und es gibt andere Menschen, denen fällt das eben deutlich schwerer. Aber wie ich schon gesagt habe, Dankbarkeit, das ist die gute Nachricht, kann man einüben. In diesen Versuchen haben natürlich Amerikaner gemacht, wer sonst. Da heißen diese Dankbarkeitsübungen Counting Blessings. Und das heißt übersetzt, Segnungen zählen. Finde ich, ist ein schöner Ausdruck, Segnungen zählen. Diese Übungen waren alle ohne Gottesbezug, aber das kann man ja machen. Also die Leute hatten verschiedene Aufgaben, Dankbarkeit einzuüben. Ich will euch das Effektivste nennen. Die effektivste Übung war, dass jemand einmal in der Woche ein Danktagebuch geführt hat, und zwar immer sonntags. Die Leute sollten sich abends hinsetzen und die Woche an sich vorüberziehen lassen und aufschreiben, wofür sie dankbar gewesen sind in dieser Woche. Wir dürfen aufschreiben, wenn ihr das noch nicht macht, wenn ihr kein Tagebuch führt, ruhig aufzuschreiben, wofür ihr Gott dankbar seid. Das Erstaunliche an dieser Dankbarkeitsübung war, dass die Leute, nachdem der Versuch also abgeschlossen war und ausgewertet, die Leute trotzdem weitergemacht haben, weil es ihnen so gut getan hat. Ich habe vorhin etwas über Gewohnheiten gesagt. Gewohnheiten sind kleine Süchte. Es ist äußerst schwer, hat man herausgefunden, schlechte Gewohnheiten aufzugeben. Aber es ist deutlich leichter, gute Gewohnheiten sich anzueignen. In der Regel dauert das 66 Tage, bis etwas, was ich tue, zu einer Gewohnheit wird. Wenn man eine Gewohnheit wie die Dankbarkeitsübung einübt in seinem Leben, dann ändert sich auch die innere Haltung. Wir denken ja immer, ich muss eine Erkenntnis haben und dann ändere ich mein Verhalten. Es ist umgekehrt. Wenn ich schaffe, mein Verhalten zu ändern, ändert sich auch mein Denken. Wer es also schafft, Dankbarkeitsübungen einzuüben, dessen Herz, dessen Denken, dessen Dankbarkeit wird sich positiv verändern. Siegfried und ich haben uns überlegt, dass wir heute dazu Möglichkeit, Gelegenheit geben wollen, Dankbarkeit einzuüben. Wir wollen einen Teil dieses Gottesdienstes damit verbringen, das Jahr an uns vorüberziehen zu lassen und zu überlegen, wofür will ich Gott die Ehre geben? Wofür bin ich Gott dankbar im vergangenen Jahr? Wir wollen das in zwei Schritten tun. Einmal wollen wir das von hier vorne aus tun, dass ihr die Möglichkeit habt, auch hier in aller Öffentlichkeit Gott zu danken und die Ehre zu geben für das, was ihr im vergangenen Jahr erlebt habt, wofür ihr dankbar seid. Wir haben dazu eine Folie vorbereitet, um mal so Lebensbereiche aufzufächern, Manchmal ist man ja von so einem Vorschlag überrascht und eine kleine Systematik, vielleicht können wir da mal drauf gucken. Manchmal hilft das ja, wenn man so ein paar Anregungen bekommt, wo man sagt, Mensch, da ist ein Lebensbereich, doch da ist es heute angemessen, Gott mal vor allem auch die Ehre zu geben und ihm zu danken. Und in einem zweiten Schritt wollen wir nachher, nachdem wir miteinander auch gesungen haben, die Möglichkeit geben, in kleinen Gruppen im Gebet Gott zu danken für den das hier vorne etwas ungewohnt ist. Das ist natürlich sehr, sehr freiwillig alles. Ja, wo sind die Neun? Vielleicht sind ja unter uns Nachfahren von diesen verschwundenen Neun, die einfach vergessen haben, Gott die Ehre zu geben, aber heute dürfen die Neun sich outen und gerne das nachholen, was sie vielleicht im Jahr verpasst haben. Heute ist Gelegenheit dazu, Gott die Ehre zu geben und ihm zu danken. Und dazu lade ich herzlich ein. Jetzt gucke ich mal nach, ob wir noch vorher ein Lied singen. Nein, ne? Gut. Da würde ich sagen, ich ermutige dazu, nach vorne zu kommen und einen Satz, zwei Sätze an uns weiterzugeben, wofür wir dankbar sind. Und da ist schon der erste.